Ja, ich habe mich gefreut, als der André gefragt hat, ob ich heute Aushilfe bin von der Ersatzbank ins Spiel komme. Eigentlich wäre der Andreas Loos, TSC-Dozent bei euch, aber der kann aus familiären Gründen nicht. Und deswegen hat er mich gefragt und ich habe gesagt, ich komme gerne. Ich habe zwar ein freies Wochenende, aber wenn man an Pfingsten nicht predigen will, dann ist wohl irgendwas komisch. So freue ich mich, manche von euch wiederzusehen. Ich war ja schon mal da, um über Pfingsten nachzudenken. Und ich fand dieses Bild hier von diesen zwei Kerzen sehr schön. Bei meiner Vorstellung hätte ich euch sagen können, was mich begeistert. Ich habe früher Fußball gespielt, mittlerweile bei einem Club, der in der vierten Liga ist, aber er war der einzige deutsche Club, der aus der zweiten Liga aufgestiegen ist, deutscher Meister wurde und dann abgestiegen. Fußballfans wissen vielleicht, von was ich rede, sonst kann man es auch googeln. Aber diese Begeisterung ist wirklich oft so in der Welt, dass sie nur von kurzer Dauer ist. Im Sport nur, wenn man erfolgreich ist, in der Jugend, solange man jung ist. Und ich glaube, der Heilige Geist, der gibt uns eine Begeisterung, die dauerhaft ist, die Bestand hat. Und von dieser Begeisterung möchte ich heute Morgen mit euch reden, darüber nachdenken, weil ich glaube, da haben wir unheimlich viel mehr, als die Welt zu bieten hat. Ich bete kurz mit uns, denn ich beginne jede meiner Predigt mit ein und demselben Gebet. Herr, bitte gib uns ein Herz für dein Wort und auch ein Wort für unser Herz, damit wir nicht nur hören, sondern auch tun, was du uns sagst. Amen. Der Arno Backhaus ist euch vielleicht nicht ein Begriff. Das ist ein deutscher Liedermacher, ein deutscher Autor, ein Aktionskünstler. Vielleicht sowas wie der deutsche Adrian Pless, wer den kennt. Für die Jungen da oben, Adrian Pless lohnt sich zu lesen, Tagebuch eines frommen Chaoten. Der isst immer Gummibärchen, während er predigt. Und dann sagt er, bei der Predigt merke ich, wenn ich viele Gummibärchen esse, dann ist die Predigt langweilig, dann brauche ich viel Zucker. Aber wenn ich so unter 5 Gummibärchen bin, dann ist es eine gute Predigt. Und ich finde das so humorvoll, wie der Adrian Pless das aufnimmt. Und dieser Arno Backhaus ist auch einer, der nennt sich Missionare oder Evangelist. Und das ist mir so sympathisch, wenn man das Christsein, wenn man den Glauben auch humorvoll begeistert an den Mann und an die Frau bringen kann. Und er hat so ein Sprichwort, einen Satz, der mein Leben prägt. Gott hilft spätestens rechtzeitig. Weiß nicht, ob du dem Satz zustimmen kannst. Ich finde das einen tollen Satz. Gott hilft spätestens rechtzeitig. Denn erstens geht dieser Satz davon aus, dass Gott hilft. Das ist das Positive. Gott hilft. Da, wo du Probleme hast, da, wo du nicht klarkommst, da, wo du Unterstützung brauchst, Gott möchte dir helfen. Egal, wieso du in die Misere gekommen bist. Zweitens finde ich den Satz sehr realistisch, weil er ausdrückt, das unterstützende Eingreifen von Gott, das kommt manchmal recht spät. Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich würde mir oft wünschen, dass Gott schneller eingreift, mir schneller hilft. Und dann wird meine Geduld doch schon manchmal strapaziert. Und drittens habe ich dann doch die Erfahrung gemacht, Gott hilft rechtzeitig. Gott kommt dann, wenn er es für richtig hält und zu seiner passenden Zeit. Und deswegen bin ich überzeugt, dass Gottes Timing, dass Gottes Zeitplan in unserem Leben perfekt ist, auch wenn es uns manchmal herausfordert. Allerdings, gerade an die junge Generation da oben, manchmal erkennt man das erst im Nachhinein. In der Retroperspektive, in der Rückschau, dann sehe ich, ja, Gott hat ja schon längst geholfen. Nur ich habe es noch gar nicht wahrgenommen. Ein anderer Spruch, der in dieselbe Richtung geht, Gott kommt nie zu spät, aber auch selten zu früh. Ich glaube, da ist auch was dran. Gott kommt nie zu spät, aber selten zu früh. In der Bibel spricht man dann von dem Kairos. Das ist das griechische Wort. Kairos im Unterschied zu Chronos ist nicht nur ein zeitlicher Aspekt, sondern Kairos bezeichnet den göttlichen Moment, oder heute spricht man oft von dem Momentum. Das ist der göttlich herbeigeführte Zeitpunkt, wo alles zusammenpasst. Und ich glaube, den können wir Menschen nicht herbeiführen. Ein chinesisches Sprichwort sagt, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Und bei Gott ist es genauso. Dieser Kairos, dieser Moment, wenn ein Mensch Jesus erfährt, wenn er im Glauben Schritte nach vorne macht, den können wir nicht bewirken. Den hat Gott in seiner Allwissenheit vorhergesehen. Und Kairos ist für mich der Moment, da wo Himmel und Erde, da wo Zeit und Ewigkeit perfekt zusammenspielen und bestens miteinander harmonieren. Mir ging es gerade in der Worship-Zeit so. Ich genieße es so, wenn gute Musiker und Sänger mir etwas zeigen, wo nicht ganz so musikalisch ist und ich im Moment einfach Abstand nehmen kann von allem. Und ich mit dem Text, mit der Musik, im Gebet mit Gott eins bin. Das ist für mich so ein besonderer Moment. Oder ich erinnere mich an mein erstes Rendezvous mit meiner Frau in einem schönen Restaurant. Die Sonne hat geschienen, das Essen hat wunderbar geschmeckt. Wir hatten keine Probleme und waren nur glücklich. Das war so ein Kairos-Moment. Alles stimmt. Alles ist schön. Aber das ist wirklich nur punktuell. Wir erleben das heute immer wieder, meine Frau und ich, keine Sorge. Aber so ganz wie am Anfang ist es doch nicht mehr. Jetzt genießen wir die gute Gewohnheit. Und genau so ein Kairos-Moment war es damals in Jerusalem, wo Bea uns vorgelesen hat. Was in diesem Obergemach damals passiert ist. Pfingsten, das Wort im Griechischen heißt Pentekoste, also der 50. Tag nach Ostern, war kein Zufall, dass der Heilige Geist, dass der Geburtstag der Kirche genau an einem jüdischen Erntedankfest stattfindet, an dem Shavuot. Die Juden, die haben es besser wie wir, die können mehrmals im Jahr Erntedank feiern, denn sie haben mehrere Erntezeiten. Das gibt die Witterung einfach her. Aber es war kein Zufall, dass Gott die Ausgießung des Heiligen Geistes auf Pfingsten gelegt hat, auf dieses Fest. Und es war auch kein Zufall, dass Jesus genau während einer Volkszählung auf die Welt kam, in Bethlehem. Denn damals musste jeder in seinen Heimatort, in seinen Geburtsort zurück. Und dadurch wurde das Wort erfüllt, dass der Messias aus Bethlehem kommt, weil man sich dort eben zu registrieren hatte und Josef dort herkam. Wenn die Zeit erfüllt ist, so heißt es ganz oft im Neuen Testament, dann wirkt Gott durch seinen Geist. Oder der Einzug in Jerusalem, das haben wir gefeiert vor Ostern an Palmsonntag, das war kein Zufall. Dass Jesus an diesem Sonntag, wo alle Leute zum Pessachfest nach Jerusalem reisten, mit einem Esel in die Stadt kam. Denn diese Publicity, diese Öffentlichkeitswirksamkeit, die klappt doch nur, wenn auch viele Leute da sind. Stellt euch vor, Jesus wäre während den Ferienmonaten nach Jerusalem eingereist und alle wären in dem Urlaub gewesen. Das hätte keiner mitbekommen. Und genauso plant Gott Pfingsten, plant Gott den Geburtstag der Kirche, die Ausgießung des Heiligen Geistes an diesem Shavuot-Fest. Dann waren nämlich ganz viele hunderttausende Menschen in Jerusalem. Und man muss sich das so vorstellen, wie damals bei der Fußball-Europameisterschaft in Basel. Da waren auf einmal in Basel dreimal so viele Leute, wie sonst dort wohnen. Und deswegen war es auch kein Zufall, dass an Pfingsten 3000 Menschen zum Glauben kommen. Dass 3000 Menschen sich dieser Kirche anschließen, weil es war ein besonderer Moment. Pfingsten, Gott begeistert uns und er hilft spätestens rechtzeitig. Ich möchte mit euch über den Heiligen Geist heute nachdenken und nicht unbedingt die Pfingstgeschichte erzählen. In Römer 8, Vers 26 heißt es, Der Heilige Geist hilft unserer Schwäche. Denn wir wissen ja noch nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Aber der Heilige Geist vertritt uns mit Seufzen. Jesus hat gesagt, wenn ich gehe und es ist gut, dass ich gehe, dann kommt der Helfer. Dann kommt der Tröster. Dann kommt der, der es eigentlich besser macht als ich. Weil der Heilige Geist von innen heraus wirkt. Die Jünger, die haben Jesus von außen beobachtet. Sie haben gesehen, wie er Wunder wirkt, wie er lebt, wie er seine Zeit einteilt, wie er Geld ausgibt. Aber der Heilige Geist, der wirkt von innen. Der schenkt neues Denken. Der schenkt neue Perspektive und zwar von innen heraus. Und Jesus sagt, das ist viel wichtiger als das, was ihr mit mir erlebt habt. Und ich möchte anhand von drei Punkten heute Morgen mit euch über den Heiligen Geist nachdenken. Drei Punkte, die kann man sich merken. Ein Prediger darf nie länger predigen als 20 Minuten und über drei Punkte. So habe ich es mal gehört. Der Heilige Geist macht lebendig. Punkt 1. Der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Punkt 2. Und der Heilige Geist schafft Gemeinschaft. Punkt 3. Der Heilige Geist macht lebendig. In Römer 8, 11 heißt es, dass Jesus Christus nicht von selbst von den Toten auferstanden ist. Das war keine Leistung von Jesus Christus von Karfreitag bis Ostern, dass er selber dem Tod die Macht genommen hat, sondern im Römerbrief und auch im Epheserbrief steht, es war die Kraft des Heiligen Geistes, die Jesus von den Toten auferweckt. Er war ja tot. Jesus konnte nichts mehr machen. Und deswegen hat er auch so in diesem Garten Gethsemane gekämpft. Er wusste, ich gehe jetzt voll in diese Hilflosigkeit. Und wenn Gott durch seinen Heiligen Geist nicht eingreift, dann bleibe ich tot. Aber Gott hat ihn am dritten Tag auferweckt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wisst ihr was? Im Epheserbrief heißt es, genau dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in dir und in mir. Genau dieselbe Kraft ist in uns vorhanden, wenn wir mit Jesus leben. Das finde ich gewaltig. Amen. Amen, das ist schön, das war ein gutes Wort. Genau, und der Heilige Geist, oder ich sage es mal so, der Elihu, das war ein Freund von Hiob, der sagt, der Geist Gottes, der hat mich erschaffen, der Atem des Allmächtigen gibt mir Leben, der Heilige Geist schafft Leben. Nicht nur die Auferstehung von Jesus, sondern der Heilige Geist war schon ganz am Anfang bei der Schöpfung dabei. Der Heilige Geist war dabei, wenn jeder Mensch ins Leben kommt. Und deswegen schafft er nicht nur geistliches Leben, sondern er schafft auch biologisches Leben. Und das ist ganz wichtig für Menschen, die denken, warum bin ich denn auf der Welt? Bin ich ein Zufallsprodukt, gewollt oder nicht gewollt? Jeder Mensch, der über die Erde geht, ist von Gott gewollt, weil Gottes Geist, weil sein Ruach in diese Menschwerdung, in dieses Geborenwerden mit hineinkommt. Ruach, Geist, das heißt Atem, Odem oder Wind, Hauch. Deswegen hat es auch in diesem Obergemach so gestürmt, weil der Heilige Geist sich auch als Windäußerung zu zeigen gibt. Und eben genau dieses Wort wird bei der Erschaffung von Adam gebraucht. Als Gott diesem Adam den Odem des Lebens, den Heiligen Geist in die Nase blies, so ward er ein lebendiges Wesen. Und deswegen glaube ich, dass der Heilige Geist schon in jedem Menschen vorhanden ist. Sonst würde er nicht leben. Aber noch nicht so, dass wir verstehen, wer Jesus Christus ist, seine Personalität, dass wir wissen, was Gott vorhat. Aber in jedem Menschen ist die Sehnsucht, ist, ich sag mal, der Anknüpfungspunkt schon enthalten, um Gott einmal kennenzulernen. Und das finde ich wertschätzend. Zu sagen, der Heilige Geist ist in allem, was lebt. Aber der Heilige Geist, der bringt nicht nur Leben hervor, sondern er ist auch ein lebendiges Wesen. Er ist mehr als eine Kraft, mehr als eine Kraftwirkung. Der Heilige Geist ist eine Person der Dreieinigkeit. Und das wird auch in der Schöpfung deutlich. Dann, wenn Gott in der Mehrzahl spricht und sagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Der Heilige Geist ist eine Person. Nicht nur etwas, wovon man Nutzen zieht, wenn man es benutzt. Oder wie der Sprit, den ich in den Tank einfülle, damit mein Motorrad läuft. Nein, der Heilige Geist ist eine Person. Und wir haben einige Anzeichen in der Bibel, die uns das auch unterstützen, zeigen. Zum Beispiel 1. Korinther 12, Vers 11, da heißt es, dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und dieser Geist teilt jedem zu, und jetzt aufpassen, wie er will. Der Wille des Geistes zeigt uns, dass er mehr ist als nur eine Kraftwirkung, sondern er hat einen eigenen Willen. Eine andere Hinweis auf seine Personalität steht in Epheser 4. Da heißt es, wir können den Heiligen Geist betrüben. Wir können den Heiligen Geist beleidigen. Und das kann man auch nur bei Menschen. Das kann ich nicht bei meinem Motorrad, das kann ich nicht bei meinem Fußball. Da kann ich niemand betrüben. Aber den Heiligen Geist können wir betrüben, wenn wir ihn dämpfen. Wenn wir ihm zu wenig Raum geben, zu wenig Akzeptanz, zu wenig Ehre oder Wertschätzung. Und ein drittes, der Heilige Geist, er spricht. Er spricht. Jetzt bin ich gerade hier verrutscht, kleinen Moment. In Apostelgeschichte 13 sondert der Heilige Geist Barnabas und Saulus als Missionare aus. Und es heißt dort, dass er sie wirklich anspricht und aussendet. Du kannst den Heiligen Geist hören. Vielleicht weniger oft akustisch, aber drin in deinem Herzen. Da kannst du merken, das ist jetzt dran. Und das ist dann nicht nur dein Gewissen oder deine Prägung, sondern du spürst, da redet Gott zu mir. Bei mir ist es oft, wenn Gott von mir etwas will, was ich mir selber nicht zutraue und ich mich zu klein fühle, dann denke ich, oh, das könnte der Heilige Geist sein. Denn der fordert mich oft, aufs Wasser zu gehen, Dinge zu tun, die ich mir gar nicht zutraue. Dann denke ich, das kommt vom Heiligen Geist und nicht von mir. Ich hätte viel zu viel Respekt, diese Aufgabe oder diesen Besuch oder dieses Gespräch zu machen. Ja, der Heilige Geist macht lebendig, er schafft neues Leben und deswegen redet man auch beim Christsein von einer Neugeburt, von einer Umkehr bei jedem Anfang von christlichem Leben oder Bekehrung. Paulus sagt, Menschen, die nicht mit Jesus leben, die sind geistlich tot. Epheser 2, Vers 1, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Und was heißt das? Ein toter Mensch kann nicht reden, er kann nicht hören. Ein toter Mensch kann nicht sprechen, er vernimmt nichts von Gott. Und deshalb spricht die Bibel von einer neuen Geburt, wenn Menschen zu Jesus finden. Wenn Menschen verstehen, was die Bibel für eine Kraft in ihrem Leben sein will. Jesus hat ein interessantes Gespräch geführt mit Nikodemus in Johannes 3, mit einem Pharisäer. Und dort erklärt Jesus, wie das ist, wenn man mit Gott leben will, was es dazu braucht. Und er sagt diesem religiösen Pfarrer, man muss aus Wasser und Geist geboren sein, um Gottes Reich sehen oder betreten zu können. Und dann sagt Jesus etwas Spannendes. Er sagt, Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist schenkt neues Leben von Gott her. Es gibt kein Christsein ohne den Heiligen Geist. Du kannst zwar in einen Gottesdienst gehen, du kannst hier sitzen, du kannst zuhören, du kannst Geschichten nachlesen, aber das Ganze heißt noch nicht, dass du geisterfüllt bist. Denn das wird erst deutlich, wenn du diese Kraft, diese Auferstehungskraft auch in deinem Alltag spürst. Wenn du das umsetzen kannst, so wie ich am Anfang gebeten habe, dass das Wort auch Tat wird und nicht nur Gehörtes bleibt. Und dann heißt es in Römer 8, 14, welche der Geist Gottes führt, die sind Gottes Kinder. Und das war mein erster Punkt. Behalte das bitte. Ohne den lebensspendenden Geist Gottes gibt es weder biologisches Leben noch geistliches Leben. Und jetzt lehne ich mich mal ein bisschen weit aus dem Fenster, so sage ich es immer, wenn man darüber auch kritisch sein darf oder nachfragen. Ich sage es mal so, manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Jesus fast zu sehr einseitig überbetonen. Wir reden von Jesus, wir reden von seinen liebevollen Taten, wir reden von seinen Wundern, wir denken an seinen Tod, an seine Auferstehung. Aber diesen Jesus richtig verstehen, diesen Jesus richtig lieben, diesen Jesus richtig wahrnehmen zu können, das geht nur und erst mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt uns den Einblick und das Verständnis für Jesus Christus. Sonst ist es so, wie die Welt Jesus als Vorbild sieht oder im Koran als Prophet. Aber Jesus als Gottes Sohn zu sehen, das geht nicht von uns aus. Da hat Jesus zu Petrus gesagt, das hat dir Gott selbst eingegeben. Und deswegen ist dieser Heilige Geist so wichtig und deswegen ist Pfingsten so ein schönes Fest, weil wir uns das bewusst machen. Der Heilige Geist, der führt uns in alle Wahrheit. Jesus hat bei seiner Abschiedsrede in Johannes 16 gesagt, es ist gut, dass ich gehe, denn wenn ich nicht gehe, dann kommt der Heilige Geist nicht zu euch. Und dann sagt er, wenn der Heilige Geist an Pfingsten kommen wird, wird er die Gläubigen in alle Wahrheit leiten. Denn der Heilige Geist redet nicht aus sich selbst, sondern er wird das hören und sagen, was er zuvor verkündet bekommen hat, also was Gott ihm gesagt hat. Und in diesem gleichen Kapitel, Johannes 16, Vers 8, heißt es, dieser Heilige Geist wird die Augen öffnen. Der Heilige Geist ist so etwas wie ein Augenöffner, so etwas wie ein geistlicher Blindenheiler. Denn er bewirkt das, was wir selber nicht können. Und er bewirkt das, was Jesus zu Lebzeiten auch nicht gekonnt hat. Er schenkt diese innere Metanoia, diese innere Umkehr, diese Neuausrichtung, dass man Jesus sieht, wer er wirklich ist. Paulus sagt, wir Menschen sind von Gott mit Verstand ausgestattet und dieser Verstand ist gut. Und damit kann man sehr viel begreifen und sehr viel gute Entscheidungen treffen. Aber er sagt, dieser menschliche Verstand, der ist verfinstert. Und er sagt, der natürliche Mensch, der vernimmt nichts von dem Leben, das aus Gott kommt. Und deswegen habe ich auch aufgehört, Menschen einen Vorwurf zu machen, wenn sie noch nicht Gott sehen. Ich habe immer gedacht, aber der muss doch. Und jetzt muss ich noch 3 Sätze mehr bringen und 5 Argumente mehr. Und dann muss es doch Klick machen. Die Bibel sagt uns, der geistliche, der normale Mensch vernimmt nichts von dem Geistlichen. Wir können zwar erahnen, dass Gott diese Welt gemacht hat. Wir können erahnen an seinen Werken und an der Schöpfung, dass Gott gut ist, aber er selbst, er bleibt uns verborgen. Und wir sind darauf angewiesen, dass Gott sich offenbart. Dass Gott sich von selbst aus zeigt, dass er sich mitteilt. Und jetzt möchte ich euch ein kurzes Rätsel stellen. Wisst ihr, was das Unterschied zwischen einem Geheimnis, einem Mysterion und einem Rätsel ist? Das spielt für Christsein ganz existenziell eine Rolle. Was ist der Unterschied zwischen einem Geheimnis und einem Rätsel? Ein Rätsel, auf das kann man selber kommen, es zu lösen. Wenn ich ein Kreuzworträtsel mache, dann muss ich nur lang genug sitzen und irgendwann habe ich das Lösungswort, das es braucht. Auf ein Rätsel kann ich kommen, wenn ich mich selber anstrenge. Aber ein Geheimnis, das muss mir gesagt werden. Ein Geheimnis muss mir offenbart werden, weil darauf komme ich nicht. Und der Glaube ist ein Geheimnis. Der Glaube ist ein Mysterium. Und wenn Gottes Geist uns das nicht mitteilt, dann haben wir keine Chance, diese Begeisterung, diese Freude am Glauben zu spüren und zu merken. Und genau seit Pfingsten sagt Gott, das ist möglich. Ich möchte mich der Welt mitteilen. Durch meinen Geist soll es möglich sein, dass Menschen verstehen, wer ich Gott bin, was Jesus Christus getan hat. Denn Jesus sagt, Der Vater im Himmel, der gibt den Heiligen Geist denen, die ihn bitten. Und ich weiß nicht, wie oft du um den Heiligen Geist bittest. Ob das in deinem Gebetsleben vorkommt oder ob du sagst, habe ich ja, bin getauft, bin ja Christ. Ich glaube, es ist manchmal wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Dieser Heilige Geist soll in uns wohnen, jeden Tag. Und nicht nur punktuell, dann, wenn ich ihn brauche oder denke, dass ich ihn brauche. Der Heilige Geist ist so etwas wie ein Gottesoffenbarer. Wenn du Gott kennenlernen willst, dann geht es nicht ohne Heiligen Geist. Er ist sowas wie ein Scheinwerfer Christi. Ich stehe hier auch im Scheinwerfer. Ihr seht mich, weil ich angestrahlt werde. Und der Heilige Geist, der macht Jesus hell. Der erklärt mir, wer Jesus Christus ist. Anders gesagt, und das ist auch ein Geheimnis, der Heilige Geist, der adoptiert uns in diese Dreieinigkeit von Gott. Du bist in Gottes Familie hinein adoptiert. Der Heilige Geist macht dich quasi zu einem Quartett in der Dreieinheit. Er nimmt dich mit rein in diese innigste Verbindung, die Gott zu seinem Sohn hat und dem Heiligen Geist und sagt, du Hans oder du Peter oder du Petra, du bist jetzt mit dabei. Du bist in die Familie hinein adoptiert und die Dreieinheit, die besteht jetzt mit dir zu viert. Seit Pfingsten ist jeder Christ ein Teil der Klein- und der Großkirche oder Großfamilie Gottes. Der Geist will in dir wohnen und deshalb ist dein Körper auch ein Tempel des Heiligen Geistes, weil du ihn in dir trägst. Und das solltest du überlegen, wenn du mit deinem Körper tagtäglich umgehst. Das solltest du überlegen beim Arbeiten. Das solltest du überlegen bei der Sexualität. Das solltest du überlegen beim Essen. Bei allem solltest du überlegen, der Geist Gottes lebt in mir, in meinem Körper. Der ist Tempel. Und mir hat es manchmal schon geholfen zu sagen, Christian, arbeite nicht so viel. Du machst dich kaputt. Christian, sei nicht so ehrgeizig im Sport. Das ist gar nicht nötig. Und jetzt komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt, der Heilige Geist. Er ist ein Gemeinschaftsstifter. Der Heilige Geist schafft Gemeinschaft. Die meisten Wunder, die meisten Zeichen, die der Heilige Geist tut, die zielen darauf ab, dass noch mehr Menschen in die Familie, in die Kirche Gottes kommen. Deswegen gab es die vielen Zeichen und Wundertaten. Deshalb kamen 3000 Menschen an diesem Pfingsttag in Jerusalem zum Glauben. Deshalb sandte der Heilige Geist Missionare und Apostel in alle Welt, damit noch mehr Menschen, Gemeinden und Kirchen von Jesus Christus erfahren und hören. Der Heilige Geist, der schafft sogar, dass Heiden und Juden zusammenfinden, Menschen aus verschiedenen Nationen zusammenkommen, aus verschiedenen Kulturen. Mit Pfingsten ist die Zerstreuung von dem Turmbau zu Babel wieder rückgängig gemacht worden. Damals hat Gott gesagt, die bauen einen Turm bis in den Himmel. Denen wird bald alles möglich sein. Also muss ich sie auseinandertreiben. Ich werde sie in die Sprachen verwirren, dass sie sich untereinander nicht mehr verstehen. Und der Heilige Geist sagt, ich mache das rückgängig, weil in mir und durch mich diese Einheit wieder möglich ist. Und ich habe das ganz praktisch erlebt. Ich bin als Deutscher 2012 in die Schweiz gekommen. Und das sind zwei Länder, die ganz nah nebeneinander sind. Aber die Kultur ist doch sehr verschieden. Und ich bin hierher gekommen und habe das immer mal wieder gespürt. Und man hat das mir dankbarerweise auch gesagt. Und am Anfang hatten wir auch ein Stück weit Bedenken. Können wir als Deutsche in der Schweiz leben? Und dann habe ich gesagt, ja, weil wir leben in der Kirche in der Schweiz. Wir leben mit Gläubigen, mit Christen in der Schweiz. Und da ist nicht die Kultur wichtig. Nicht die Erziehung oder die Prägung, sondern der Heilige Geist schafft diese Einheit. Und auch wenn ich mit meiner deutschen Kultur manchmal ein bisschen fremd bin oder anecke oder mich auch entschuldigen muss, dann merke ich, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir spüren, dass wir eins sind in diesem Heiligen Geist. Und die Bibel nimmt dieses Bild auf. Die Bibel spricht davon und sagt in 1. Korinther 12, oh, jetzt kommt die Folie, glaube ich nicht. Könnt ihr mir helfen? Sie sagt, wir sind durch einen Geist zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, man könnte auch sagen Deutsche oder Schweizer, oder Sklaven oder Freie, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Hier ist das Bild. Kirche in Adliswil und Krishona, Schweizkirche, die sollten immer multikulturelle Gemeinden sein. Und ihr lebt es ja auch hier mit eurem Mittagstisch, mit euren Deutschkursen. Ich glaube, der Heilige Geist schafft das, was politisch gesehen ganz schwierig ist, Nationen, Kulturen miteinander zu verbinden. Aber in der Offenbarung am Schluss heißt es, Offenbarung 7, wir werden aus allen Nationen Gott anbeten. Und wie schön ist es, wenn man das hier auf der Erde schon erlebt. Ich finde es immer toll, wenn ich unterschiedliche Sprachen auch höre beim Lobpreis. Franzosen und Deutsche und Schweizer und Englisch sprechende. Ich finde das was Schönes, weil ich merke, das schafft nur der Heilige Geist. Und diese Einheit in Vielfalt, ich glaube, das ist das, was Kirche auch werbewirksam macht. Weil es heißt, an der Liebe untereinander, an der Einheit wird man erkennen, wer Jesus Christus ist. Und deswegen wünsche ich mir Gemeinden, die so multikulturell sind. Ich wünsche mir Gemeinden, wo Junge und Alte zusammen feiern, Männer und Frauen, Konservative und ganz Progressive. Wo das passiert, was sich Menschen gar nicht vorstellen können. Ich wurde immer wieder gefragt, meine Frau und ich, wir haben das am Anfang unserer Ehe abgemacht, warum fahrt ihr immer mit so verschiedenen Leuten in die Ferien? Ihr habt doch gar nichts gemein mit denen. Also ich fahre gern Velo oder TÜV und ich kann mit Leuten in Urlaub fahren, die Briefmarken sammeln. Ich bin einer, ich lese tausende Bücher und mir macht es Spaß, aber in den Ferien war ich auch schon mit Leuten, die sind über Asterix nicht rausgekommen. Wir haben unsere Kinder laut fremder Meinung an manchen Stellen sehr streng erzogen und wir waren schon mit Familien in den Ferien, da durften die Kinder wirklich auf dem Tisch stehen und mit den Händen sogar von meinem Teller nehmen. Und die Leute haben gesagt, wie hältst du das aus, Christian? Du wirst doch verrückt. Und da habe ich gesagt, ja, wenn ich da drauf gucken würde, schon. Aber wir können zusammen beten. Wir lesen zusammen in der Bibel und wir singen gemeinsam Lieder. Und das ist das, was mich mit Menschen verbindet und das schafft der Heilige Geist. Und überall, wo du es schaffst, mit einem Menschen, der dir nicht liegt, mit dem du das Heu nicht auf derselben Bühne hast, zusammenzukommen, da kannst du davon ausgehen, da ist der Heilige Geist im Spiel. Und da, wo du sagst, ich habe die Nase voll, ich habe keinen Bock auf den, da ist der Heilige Geist sehr wahrscheinlich noch ein bisschen weiter weg. Jesus Christus sagt in dem hohen priesterlichen Gebet, und damit will ich fast schließen, Johannes 17, er sagt, wie du, Vater, in mir und ich in dir, so sollen auch Christen in diese Dreieinigkeit aufgenommen sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Da ist dieses Geheimnis, dass wir das Quartett in der Dreieinigkeit bilden. Und Jesus sagt, das ist das Zeichen, an dem Menschen erkennen, dass wir lebendige Kirche sind. Und das wünsche ich mir auch für euch in Adliswil, dass ihr gerne eine multikulturelle Gemeinde seid, dass ihr gerne eine Mehrgenerationsgemeinde seid, dass ihr euch an den Unterschieden nicht nur aufregt, sondern auch freut, weil der Heilige Geist euch begeistern will. Und weil der Heilige Geist es schaffen kann, dass Menschen ganz unterschiedlicher Art zusammenfinden und miteinander Gottesdienst feiern. Und Alltag leben. Amen.